Herzlich willkommen zu Pressinggeflüster, dem Bundesliga-Podcast mit dem einzig wahren Frank, aka Erdbeer. Was ist, was war, Spieltags, Gespräche und natürlich
ganz viel Fußball.
Hallo und herzlich willkommen zu Pressinggeflüster, mein neuer Podcast zum Thema Fußball und hier speziell zur Fußball-Bundesliga. Ich versuche einige Folgen zu machen, immer nach den Spieltagen, wenn es mir die Zeit denn zulässt. Bitte seid nachsichtig mit mir, wenn eine Folge etwas später kommt mal. Aber wie gesagt, die Fußball-Bundesliga soll hier das Thema sein und zwar, weil ich den Fußball liebe und zwar in allen Varianten. Ich bin Fan der Premier League, der Bundesliga, der Schweizer Super League und vielen anderen. Ich bin, ja, ich sage jetzt nicht, zu welcher Mannschaft ich mich zugehörig fühle, das tut hier auch nichts zur Sache, aber ich werde hier meinen Senf dazu geben zur Fußball-Bundesliga in Deutschland. Ihr werdet meine Meinung hören. Ihr könnt diese vertreten oder auch nicht. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich stelle ein paar Prognosen an. Ich habe im Internet recherchiert und zwar ausschließlich im Internet und in den sozialen Medien. Habe mir vieles über Vereine, Transfers, Trainer angesehen und teile euch in der ersten Folge jetzt einfach mal mit, wie ich die Saison 2025 sehe, was kann passieren, was wird passieren und vieles mehr. Ich gehe ein bisschen auf die Mannschaften ein, auf die Transfers und. Und diese Folge trägt den Titel »Eine Saison im Zeichen des Umbruchs, Analyse, Transfers und die Folgen der Club-WM«. Die Bundesliga-Saison 2025/2026 steht vor der Tür. Nicht mehr lang, dann geht's los. Und selten zuvor war die Ausgangslage so vielschichtig und von derart fundamentalen Umbrüchen geprägt. Ja, die kommende Spielzeit, die ist mehr als nur eine weitere Runde im Kampf um die Meisterschale. Sie markiert potenziell eine neue Zeitrechnung im deutschen Profifußball, die von vier zentralen Narrativen bestimmt wird. Also diese tektonischen Verschiebungen versprechen eine Saison von außergewöhnlicher Spannung und Unvorhersehbarkeit, die weit über die üblichen Saisonprognosen herausgeht oder hinausgeht. Also an erster Stelle steht die post-alonsoische Realität bei Bayern 04 Leverkusen, so nenne ich es mal. Der Abgang von Xabi Alonso, dem Architekten des historischen Meistertitels und Pokalsiegs der Saison 23/24, hinterlässt ein Machtvakuum an der Ligaspitze. Mit Erik ten Hag wurde ein international renommierter Nachfolger verpflichtet, doch die Fußstapfen, in die er tritt, könnten kaum größer sein. Also die Frage, ob Leverkusen seine neue gewonnene Vormachtstellung behaupten kann oder in eine Phase des Umbruchs zurückfällt, die wird dem Titelkampf maßgeblich beeinflussen. Dann haben wir als Punkt 2 ein völlig neues und disruptives Element, die Bühne des Weltfußballs betreten, die renommierte FIFA-Club-Weltmeisterschaft. Man kann jetzt da sagen, was man will, ich bin kein Fan von ihr, aber das ist meine Meinung, es gibt Leute, denen gefällt das Ganze. Aber naja, für die deutschen Teilnehmer, den FC Bayern München und Borussia Dortmund, stellt dieses Turnier ein faszinierendes Paradoxon dar. Einerseits spült es eine gewaltige finanzielle Summe in die Kassen, die den Wettbewerbsvorteil in der heimischen Liga weiter zementieren könnte. Andererseits bedeutet die Teilnahme an diesen kräftezehrenden Sommerturnieren in den USA eine drastisch verkürzte und gestörte Saisonvorbereitung, die eine erhebliche physische und auch mentale Belastung mit sich bringt. Die Auswirkungen dieses X-Faktors sind eine der größten Unbekannten der Saison. Ja, und drittens sorgt ein bemerkenswert aktives Trainerkarussell für zusätzliche Volatilität, so nennen wir das mal. Mit Leverkusen, Werder Bremen, dem FC Augsburg und auch dem FC, oder nee, nicht dem FC, dem VfL Wolfsburg zuerst, dem Aufsteiger Köln auch noch, also das ist der FC. Und da starten gleich 5 Vereine mit 9 sportlichen Leitern in die Saison. Und diese hohe Fluktuation auf dem Trainerbänken signalisiert nicht nur weit verbreitet taktische Neuausrichtungen, sondern birgt auch das Potenzial für erhebliche Instabilität in der Frühphase der Saison. Also was das Tabellenbild unvorhersehbar machen wird. Das heißt, jeder Tipp wird auch nicht ganz so einfach sein. Und zuletzt verleiht dann die Rückkehr zweier Traditionsgiganten der Liga neuen Glanz und natürlich auch zusätzliche Brisanz. Also mit dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV kehren zwei Vereine mit riesigen Fanbasen, beeindruckender Stadionatmosphäre und erheblichen wirtschaftlichen Gewicht in die Bundesliga zurück. Ihre Präsenz belebt nicht nur die alten Rivalitäten, sondern verschärft auch den Kampf um den Klassenerhalt und verändert die Dynamik im unteren Tabellendrittel nachhaltig. Also davon gehe ich mal ganz schwer aus. Und diese 4 Faktoren, das Machtvakuum an der Spitze, die disruptive Kraft der Club-WM, die Instabilität durch zahlreiche Trainerwechsel und die Rückkehr der Traditionsvereine, die bilden den Rahmen für eine Bundesliga-Saison, die das Potenzial hat, die gewohnten Hierarchien auf den Kopf zu stellen. Also ich hoffe, dass das mal passiert und dass sich da ein bisschen was tut. Ja, die Club-WM 2025, ist das jetzt ein finanzieller Segen oder und ein physischer Fluch? Die erstmalige Austragung der FIFA-Club-Weltmeisterschaft im neuen 32-Team-Format im Sommer 2025, die hat die Wettbewerbslandschaft der Bundesliga fundamental verändert. Noch bevor der erste Ball in der neuen Saison gerollt ist. Für den FC Bayern München und Borussia Dortmund stellt das Turnier eine zweischneidige Erfahrung dar, deren widersprüchliche Auswirkungen ein enormer finanzieller Zugewinn auf der einen Seite und eine erhebliche physische Belastung auf der anderen sind. Die Dynamik der gesamten Saison wird dadurch geprägt, da bin ich mir sicher. Aber wie gesagt, da wird man natürlich noch einiges sehen und ich hoffe auch, erkennen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich weiß gar nicht, wie viel die Mannschaften genau gekriegt haben. Ich gehe später noch drauf ein. Ich glaube, es waren über 50 Millionen. 54 oder 51 bei Dortmund, 54 bis 56 bei Bayern. Naja, der offensichtlichste Effekt des Turniers ist der massive Geldregen für die beiden deutschen Teilnehmer. Jetzt habe ich es genau nochmal hier stehen. Also der FC Bayern München konnte durch die Teilnahme des Erreichen des Viertelfinals Einnahmen in Höhe von circa, es waren 52 bis 58 Millionen generieren, während Borussia Dortmund auf eine Summe zwischen 45 und 53 Millionen Euro kam. Also ganz genau weiß man es nicht, aber es ist ungefähr in dieser Preisklasse. Und diese Beträge, die sind weit mehr als nur ein Bonus. Sie stellen ein unbudgetiertes Kriegskapital dar, wenn man das so will, das die gesamten Transferbudgets vieler Ligakonkurrenten in den Schatten stellt. Und diese Entwicklung droht, die ohnehin schon bestehende finanzielle Kluft in der Bundesliga weiter zu vergrößern und die Vormachtstellung der beiden Clubs langfristig zu festigen. Also die Auswirkungen dieser Finanzspritze waren bereits auf dem Transfermarkt sichtbar. Der FC Bayern, der nutzte seine gestärkte Position, um mit Jonathan Tah, einen Schlüsselspieler und deutschen Nationalverteidiger von direkten Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen zu verpflichten. Der Transfer war zwar durch eine Ausstiegsklausel begünstigt, doch die zusätzliche Liquidität durch die Club-WM erleichtert solche strategischen Manöver, die nicht nur den eigenen Kader stärken, sondern auch einen Hauptrivalen gezielt schwächen. Für Borussia Dortmund bietet der Geldsegen die Möglichkeit, den Kaderumbau voranzutreiben und auf dem Transfermarkt handlungsfähiger zu sein, als es nach einer der sportlich durchwachsenen Vorsaison, lassen wir es mal so sagen, zu erwarten gewesen wäre. Also die physische Hypothek und die gestörte Vorbereitung, so nenne ich jetzt mal das Ganze. Dem finanziellen Segen steht jedoch eben diese schwere physische Hypothek gegenüber. die Ausstrahlung oder Ausstrahlung des Turniers ist auch recht gering, würde ich sagen. Aber die Austragung des Turniers von Mitte Juni bis Mitte Juli in den USA, die führte zu einer drastisch verkürzten und zerstückelten Saisonvorbereitung für die beiden Vereine. Während ihre nationalen Konkurrenten natürlich eine vollständig ungestörte Vorbereitungsphase zur taktischen Feinabstimmung, Integration neuer Spieler und natürlich auch zum Aufbau der physischen Grundlagen nutzen konnte, stiegen die Nationalspieler von Bayern und Dortmund erst verspätet ins Training ein. Der FC Bayern, der startete seine offizielle Vorbereitung erst am 28. Juli, Wochen nach den meisten anderen Bundesligisten. Und wenn man überlegt, dass dann zwischen 22. bis 26. August geht dann die Bundesliga wieder los. Das ist also schon ziemlich krass. Und diese komprimierte Vorbereitung birgt natürlich ein erhebliches Risiko für frühe Ermüdungserscheinungen, Muskelverletzungen und eine inkonsistente Form zu Saisonbeginn. Schlüsselspieler wie Manuel Neuer und Joshua Kimmich beim FC Bayern sowie der Dortmunder Neuzugang Daniel Svensson, die absolvierten während des Turniers eine hohe Anzahl an Spielen und Spielminuten, was die Regenerationszeit weiter verkürzt. Also die Belastung durch Reisestrapazen und die hohe Intensität der Partien, die könnte sich gerade in den ersten Wochen der neuen Saison als entscheidender Nachteil erweisen. Auch die psychologischen Auswirkungen des Turniers sind nicht zu unterschätzen. Obwohl beide deutschen Teams das Viertelfinale erreichten, verliefen ihre Kampagnen nicht unbedingt durchweg überzeugend. Also der fulminante 10:0 Auftaktsieg des FC Bayern gegen Auckland City, der war ein statistischer Ausreißer. Also die darauffolgenden Leistungen waren weniger dominant. Borussia Dortmunds Weg ins Viertelfinale war von knappen Siegen gegen, ja sagen wir mal, nominell schwächere Gegner geprägt und offenbarte dann weiterhin Schwächen in der Offensive gegen gut organisierte Abwehrreihen. Das Ausscheiden im Viertelfinale, obwohl finanziell lukrativ, hat möglicherweise nicht den erhofften mentalen Schub für die neue Saison gebracht. Und für die südamerikanischen oder asiatischen Teams mag das Turnier eine Chance zur Profilierung gewesen sein. Für die europäischen Top-Clubs, würde ich sagen, war es eher eine Pflichtübung zwischen zwei anstrengenden Saisons. Also zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Club-WM eine Zwei-Geschwindigkeits-Bundesliga für die Saison 25-26 geschaffen hat. Bayern und Dortmund haben einen langfristigen finanziellen Vorteil erlangt, der ihre Dominanz auf Jahre hinaus sichern kann. Und gleichzeitig gehen sie mit einem kurzfristigen physischen Nachteil in die Saison, der sie zu Beginn verwundbar macht. Und dies öffnet ein kritisches Zeitfenster für ambitionierte Herausforderer, wie zum Beispiel RB Leipzig, die mit einer optionalen Vorbereitung, ich sage mal optional, es ist eigentlich mehr als optional, es müsste eigentlich heißen optimal, habe ich mich hier verschrieben. Also die mit einer optimalen Vorbereitung in die Saison starten. Besonders der brutale Spielplan des FC Bayern in den ersten 7 Runden mit Duellen gegen Leipzig, Frankfurt und Dortmund, die macht diese Anfälligkeit zu einem der spannendsten Aspekte des Saisonstarts. Und die Club-WM ist somit keine Nebengeschichte, sondern ein zentraler Handlungsstrang, der den Ausgang der Meisterschaft entscheidend mitbestimmen wird. Und die Spitze der Bundesliga präsentiert sich ja vor der Saison 2025-26 in einem, sagen wir mal, Zustand des Wandels. Während der FC Bayern München als amtierender Meister und finanzieller Gigant naturgemäß als Top-Favorit ins Rennen geht, haben die Umbrüche bei den Hauptkonkurrenten und die einzigartigen Belastungen durch die Club-WM das Potenzial, das Titelrennen so offen wie lange nicht mehr zu gestalten. Das wäre schön, also ich würde es mir wünschen, aber wir werden sehen, was passiert. Also nachdem der FC Bayern in der Saison 2024-25 die Meisterschaft souverän zurückerobert hatte, untermauerten die Statistiken seine Ausnahmestellung. Mit 99 erzielten Toren, das sind 63% durchschnittlichen Ballbesitz und den meisten Torschüssen der Liga, waren die Münchner in fast allen relevanten Offensivkategorien führend. Und diese Dominanz, die wurde durch fortschrittliche Metriken bestätigt. Also der Club führte die Liga sowohl bei den erwartenden Toren, also bei den Expected Goals, mit einem Wert von 88,22 an, was auf eine hohe Qualität der erspielten Chancen hindeutet, als auch bei der Passeffizienz, einem Maß für die Qualität des Spiels im Verhältnis zur Schwierigkeit, mit einem überragenden Wert von plus 246,3. Harry Kane, der sicherte sich mit 26 Treffern erneut die Torjägerkanone und war die verlässlichste Lebensversicherung im Angriff. Und auf dem Transfermarkt agierte der FC Bayern gewohnt strategisch, so kennen wir sie. Die Verpflichtung von Nationalverteidiger Jonathan Tah von Bayern 04 Leverkusen für eine moderate Ablösesumme von rund 2 Millionen Euro aufgrund der Klausel ist ein Meisterstück der Kaderplanung, das die eigene Defensive stärkt und gleichzeitig einen direkten Konkurrenten schwächt. Also die Akquisition des Hochtalentierten. Dann gab es Tom Bischoff von der TSG Hoffenheim. Der setzt die bewährte Strategie fort, die besten deutschen Nachwuchsspieler an die Säbener Straße zu lotsen. Demgegenüber stehen jedoch schmerzhafte Abgänge, nämlich ein Abschied von der Vereinsikone, nennen wir sie mal so, Thomas Müller. Vertragsende und Flügelstürmer Leroy Sané, der ist auch zu Galatasaray gegangen. Thomas Müller wahrscheinlich geht er in die USA. Bedeutet aber den Verlust von immenser Erfahrung, Identifikation und unberechenbarer Offensivkraft. Insbesondere Müllers Rolle als Raumdeuter und verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz ist nur schwer zu kompensieren. Also ich glaube auch, dass die da ziemlich viele Probleme haben werden, obwohl Müller ja in der letzten Zeit gar nicht mehr oder so gut wie nie gespielt hat und wenn dann immer nur ein paar Minuten. Die Prognose für die Bayern ist daher sehr komplex. Auf dem Papier bleibt der Kader der mit Abstand stärkste der Liga. Die finanzielle Überlegenheit und die Tiefe des Aufgebots machen sie zum klaren Favoriten, muss man sagen. Die bereits diskutierte Müdigkeit durch die Club-WM, der Verlust von Führungsfiguren und die anspruchsvollen Saisonstarttermine stellen jedoch echte Verwundbarkeiten dar. Und die größte Herausforderung für Trainer Vincent Kompany wird darin bestehen, die Belastung seines Kaders durch die englischen Wochen zu steuern und die neue Hierarchie im Team zu moderieren, sagen wir es mal so. Einen erfolgreichen Saisonstart, der ist entscheidend, um aufkommende Zweifel im Keim direkt zu ersticken. Ganz einfach gesagt. Bayer 04 Leverkusen beendete die Vorsaison als starker Vizemeister, doch dieser Erfolg, der wird von tiefgreifenden Veränderungen des Sommers überschattet. Die Werkself war statistisch eine der besten Mannschaften direkt hinter den Bayern bei Torschüssen und Passeffizienz. Aber ihr Erfolg basierte auf der perfekten Synergie eines eingespielten Systems unter Xabi Alonso. Und der Transfersommer markierte einen vollständigen Paradigmenwechsel. Die Verkäufe der beiden absoluten Superstars, Florian Wirtz, der ist für 125 Millionen Euro zum FC Liverpool, und Jeremy Frimpong, ebenfalls für 40 Millionen Euro nach Liverpool, die haben das kreative und dynamische Herz der Mannschaft herausgerissen. Der Verein hat die Einnahmen zwar massiv reinvestiert, aber die Strategie hat sich geändert. Statt auf etablierte Weltklasse setzt man nun auf Spieler mit hohem Potenzial. Da haben wir Malik Tillmann, der kam für 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven. Liverpool-Verteidiger Jarel Quansah, 35 Millionen. Und das Hertha-Juwel Ibrahim Mazar, also 12 Millionen Euro. Das sind talentierte Neuzugänge und die müssen aber erst beweisen, dass sie das Niveau ihre Vorgänger erreichen können. Und wenn ich irgendwelche Namen nicht korrekt ausspreche, nehmt mir das nicht übel, das kann ab und zu mal passieren. Also mit Erik ten Hag, da wurde ein namhafter Trainer verpflichtet, der für einen strukturierten, auf Ballbesitz ausgerichteten Fußball steht. Sein Stil unterscheidet sich jedoch von Alonsos fließendem System und er steht vor der gewaltigen Aufgabe, die Offensive von Grund auf neu aufzubauen und eine neue Teamchemie zu schaffen. Ich glaube, er wird es schaffen, aber ich glaube, es wird auch ein bisschen dauern, bis das komplett funktioniert. Eine Titelverteidigung erscheint unter diesen Umständen natürlich höchst unwahrscheinlich. Das Ausmaß des Umbruchs sowohl auf dem Platz als auch auf der Trainerbank deutet auf eine Übergangssaison hin. Ein realistisches und erfolgreiches Saisonziel wären die erneute Qualifikation für die Champions League. Das Eröffnungsspiel gegen die TSG Hoffenheim wird ein erster wichtiger Gradmesser für die neue Leverkusener Realität sein. Und bei Dortmund, was soll man da sagen? Ne? Dortmund erlebte eine turbulente Saison 24-25, die durch einen starken Endspurt mit dem Erreichen des vierten Platzes und der damit verbundenen Champions-League-Qualifikation gerettet wurde. Statistisch gehörte der BVB zu den Top 5 Teams bei Toren, Torschützen und auch Ballbesitz. Doch die chronische Inkonstanz, insbesondere in den Auswärtsspielen, die verhinderte eine bessere Platzierung. Die Transferstrategie des Sommers, die war eine Mischung aus Investitionen in die Zukunft und, sagen wir mal, Sicherung bewährter Kräfte. Die Verpflichtung von Job Bellingham vom AFC Sunderland ist ein medienwirksamer Transfer mit großem Potenzial. Die festen Verpflichtungen der bisherigen Leihspieler, also Jan Koto von Manchester City und Daniel Svensson vom FC Nordjylland, die stabilisieren die Defensive. Dann Svensson überzeugte bereits bei der Club-WM als einer der wenigen Lichtblicke. Ja, aber der Abgang von Flügelstürmer Jamie Gittens zum FC Chelsea, der wiegt jedoch schwer und hinterlässt eine Lücke in der Offensive. Der BVB bleibt ein Rätsel. Das Team verfügt über unbestreitbares Talent, um an der Spitze mitzuspielen, hat aber in den letzten Jahren meiner Meinung nach nicht die nötige Konstanz für einen ernsthaften Titelangriff bewiesen. Und der finanzielle Schub durch die Club-WM, es waren 52 Millionen Euro, die gibt dem Verein zwar mehr Handlungsspielraum, doch die grundlegenden Probleme der fehlenden Balance und der mentalen Stabilität, die scheinen nicht gelöst. Also es deutet vieles auf einen erneuten Kampf um die Top-4-Plätze hin, anstatt auf eine echte Herausforderung für den FC Bayern. Das Duell mit Leipzig am 6. Spieltag, das wird, glaube ich, ein richtig wichtiger Gradmesser für die wahren Ambitionen des BVBs zu sein. Also ja. Dann, was haben wir noch? Zwei Vereine haben sich in Position gebracht, um von den Unsicherheiten an der Spitze zu profitieren. Ganz klar Leipzig, die beendeten die Vorsaison auf einen für die eigenen Ansprüche enttäuschenden 7. Platz. Die Reaktionen darauf waren wohl aggressive Transfer, ich nenne es mal die wohl aggressivsten Transferoffensiven der Liga, mit erheblichen Investitionen in Spielern wie zum Beispiel Jan Diomande für 20 Millionen Euro, dann Arthur Vermeeren für 20 Millionen und den PSV-Star Johan Bakayoko. 18 Millionen hat der Club den Kader gezielt und kostspielig damit verstärkt. Unter der neuen sportlichen Führung von, ich nenne es mal Jürgen Klopp in Klammern, wurde als Head of Global Soccer vorgestellt, also nicht als Trainer. Und nach einer soliden, ungestörten Vorbereitung ist Leipzig der Verein, meiner Meinung nach, der am besten positioniert ist, um aus den Startschwierigkeiten der Club-WM-Teilnehmer Kapital zu schlagen. Und das werden wir dann am ersten Spieltag logischerweise auch sehen. Dann Frankfurt, die erlebten eine hervorragende Saison 24-25, die mit dem 3. Platz gekrönt wurde. Und dieser Erfolg, der basiert auf einem extrem potenten Konterspiel und dem Durchbruch von Stürmer Hugo Ekitike. Und mit dem zweithöchsten Expected Goal-Wert der Liga, nämlich 71,36, bewiesen die Hessen, dass ihre offensive Stärke kein Zufallsprodukt war. Die Verpflichtungen von Jonathan Burkhardt vom ersten FSV Mainz 05 für 21 Millionen Euro, das ist ein weiterer Coup, der die Qualität im Angriff nochmals erhöht. Und unter Trainer Dino Toppmöller herrschte Kontinuität und die Mannschaft scheint gefestigt genug, um ihre Position in der Spitzengruppe zu verteidigen. Das Titelrennen 2025-26 wird von Disruption geprägt sein. Bayern und Dortmund sind durch die Club-WM gestört. Leverkusen ist durch einen kompletten Umbruch gestört. Dann dieses Chaos schafft die offenste Ausgangslage seit Jahren, während der FC Bayern aufgrund seiner schieren Kaderqualität und Finanzkraft der Favorit bleibt, hat RB Leipzig den klarsten Weg, eine nachhaltige Herausforderung zu starten. Sie bringt Ambitionen, neues Talent und vor allem den entscheidenden Vorteil einer optimalen Vorbereitung mit. Also so sehe ich das Ganze. Dann hinter der Spitzengruppe formiert sich ein breites und heterogenes Mittelfeld, in dem die Ziele weit auseinanderklaffen. Für einige Vereine ist der Blick nach oben gerichtet, so nennen wir es mal, mit dem Traum von der europäischen Bühne, während für andere bereits ein gesichertes Mittelfeld oder ein gesicherter Mittelfeldplatz einen Erfolg darstellen würde. Die Transferaktivitäten des Sommers, die geben einen ersten Hinweis auf die Ambitionen und Möglichkeiten der einzelnen Clubs. Wenn wir uns mal die Tabelle anschauen, ich sag's mal so, die folgende Tabelle, die ich mir hier notiert habe, die bietet einen Überblick über die wichtigsten Transferaktivitäten und die finanzielle Bilanz der Bundesligisten in diesem Sommer. Und sie verdeutlicht für mich die unterschiedlichen Strategien und auch die finanziellen Spielräume der Vereine. Wenn man sich Bayern anschaut mit Tah, dann Bischof von Hoffenheim, dann weggegangen sind Sané und Müller, beziehungsweise nach Galatasaray, Müller hat das Vertragsende gehabt, Transferausgaben circa 37,4 Millionen. Also bis jetzt, also wie gesagt, die Saison oder fängt ja noch nicht gerade an, sondern man hat noch ein paar Wochen Zeit, vielleicht passiert da noch was. Leverkusen hat als Zugang zu vermerken, ich habe schon gesagt, Tillmann, Kwanza und Maza, und gegangen sind Wirtz und Frimpong. Und ja, 84,5 Millionen waren die Netto-Transferausgaben. Das ist schon ziemlich wahnsinnig. Dann Frankfurt mit Burkhardt von Mainz und von Christensens von Leeds. Dann gegangen ist Matanovic nach Freiburg. 21 Millionen waren das. Borussia Dortmund hat Bellingham geholt von Sunderland, hat Koto von Man City und dann noch Svensson von Nordisland und gegangen ist Gittens und Moukoko nach Kopenhagen ist er übrigens gegangen. Es waren Transferausgaben von knapp 46,3 Millionen. Aber durch die Club-WM könnte man sagen, hey, hat nichts gekostet, könnte man sagen. Macht man natürlich nicht. Dann der SC Freiburg, da war es dann Matanovic, der kam von Frankfurt. Dann Treu von St. Pauli und Jung von Bremen. Gegangen ist Sildilia von nach PSV und Gulde, der hat das Karriereende bekannt gegeben. Und man sagt mal so, die Ausgaben am Transfermarkt, die waren geringfügig negativ. Mainz, Höllerbach nach Union, dann Boss nach Melbourne, Burkhardt ging nach Frankfurt, also es sind die Abgänge, und Ajok ging nach Brest, das sind 12 Millionen Ausgaben. Leipzig, Dio Mandé, dann Vermeeren und dann noch Bakayoko, das sind die Zugänge, und abgegangen ist Moriba und Paulsen. Das waren knapp 70 Millionen, was das Ganze gekostet hat bei Leipzig. Bremen gab es keine großen Ausgaben, das heißt, sie haben so gut wie nichts gekauft, sie haben verkauft. Jung nach Freiburg und Burke an Union, eigentlich ja ausgeglichen, wenn man so will, vom Transfer, vom Netto-Transfer-Ausgabenbudget. Dann Stuttgart, Asignon, der kam von Rennes, und dann Davic von Barcelona. Gegangen ist Jeong nach Union und dann Brünn Larsen nach Burnley, das waren knapp 5 Millionen Kosten. Gladbach, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, eine der schlechtesten Mannschaften der Liga. 2025/26 wird Borussia Mönchengladbach sein. Aber das hat mehrere Gründe, die kann ich euch irgendwann mal auflisten. Ich mag den Verein, aber ich glaube, dass der Trainer nicht mehr lange da sein wird und ich glaube, dass noch ein paar Sachen passieren werden. Aber wir lassen uns einfach überraschen. Aber Kastrup nach Nürnberg oder von Nürnberg gekommen und dann Dix von Kopenhagen, der ablösefrei kam der. Dann Kleindienst ist verkauft worden, aber nicht gelistet, das waren 4,5 Millionen. Dann Wolfsburg, keine größeren Ausgaben. Zehnter kam oder nee, ging nach Paderborn, also ein ausgeglichenes Verhältnis. Augsburg, da ist es ähnlich, keine Abgänge groß und keine großen Ausgaben für Zugänge, das heißt Augsburg für mich Abstiegskandidat Nummer 1, aber das ist wie gesagt auch nur meine Meinung. So, dann gerade mal noch einen Schluck getrunken. Kommen wir zum 1. FC Union Berlin. Jeong von Stuttgart geholt, dann Ansa von Paderborn und Illich von Lille. gegangen sind Hollerbach nach Mainz und dann ist es Gosens nach Florenz. Knapp 5 Millionen ist der Verein im Plus. Ich hätte bei den anderen Vereinen auch noch sagen können, Plus oder Minus, aber das ist ja wie gesagt. Die Hoffenheimer haben Bernardo von Bochum geholt und Bischoff ist zu den Bayern gegangen und Stach, da gibt es nur Gerüchte, aber wie gesagt, weiß man noch nicht. Geringfügig positiv sind die Nettoausgaben. Heidenheim, Ibrahimovic zu Bayern geliehen oder von Bayern geliehen, nicht zu, sondern von. Und dann Wanner und Krätzig, da ist das Leihende gewesen, also das Ganze ausgeglichen. Bei Pauli haben wir Güler Vogü von Lens und dann haben wir noch Treu, der nach Freiburg gegangen ist und Weißhaupt Leihende. Köln, Kraus von Mainz geholt, also geliehen. Dann gab es Finkgräbe, der ist nach Leipzig gegangen für 4 Millionen und Downs nach Southampton für 8 Millionen, haben sie einen Plus von 10 Millionen gemacht. Und Hamburg, da bin ich auch mal gespannt, die haben Paulsen von Leipzig geholt für knapp 1 Million, ist ja recht günstig. Dann haben sie M. Raab noch weggegeben an Union und das Ganze für 0,4 Millionen ausgeglichen, also das Ganze. Ja, und die Daten basieren auf den verfügbaren Quellen, die ich mir im Internet angeschaut habe. Also ihr kennt die Seiten wahrscheinlich alle. Und deswegen möchte ich da auch nicht weiter darauf eingehen, aber ob die Werte stimmen oder nicht, das ja, überlasse ich euch. Dann, wenn man jetzt die Team-für-Team-Analysen im Mittelfeld anschaut, Stuttgart, der Pokalsieger der Vorsaison, geht mit großen Ambitionen in die neue Spielzeit. Der 9. Platz in der Abschlusstabelle 2024-25 war wirklich unterperformt. Die Analyse der Kickernoten sah den VfB auf Rang 5, was darauf hindeutet, dass die gezeigten Leistungen oft nicht mit den Ergebnissen übereinstimmten. Auch die Metrik der erwarteten Tore, also die Expected Goals von fast 70, unterstreicht, dass die Schwaben qualitativ hochwertige Chancen erspielten, aber an der Verwertung scheiterten. Und mit der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Lorenz Assignon von Stade Rennes für 12 Millionen Euro wurde eine Schwachstelle gezielt adressiert. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Meine Prognose, der VfB ist ein klarer Kandidat für eine positive Regression. Gelingt es, die spielerische Klasse der Vorsaison beizubehalten und die Effizienz vor dem Tor zu steigern, ist ein Angriff auf die europäischen Plätze realistisch. Die Doppelbelastung durch die Europa League wird jedoch die Tiefe des Kaders auf eine harte Probe stellen. Und das Eröffnungsderby beim SC Freiburg, das ist ein wegweisender Start. Dann schauen wir uns mal Freiburg an. Also die Breisgauer, die bleiben ein Muster an Konstanz und beendeten die Saison auf einem starken 5. Platz, der die direkte Qualifikation für die Europa League bedeutete. Ja? Und der Verein agiert auf dem Transfermarkt gewohnt klug und hat mit Igor Matanovic, also von Frankfurt, den defensiv starken Philipp Treu, der nach St. Pauli ging, und den erfahrenen Anthony Young, der nach Bremen ging, den Kader in die Breite verstärkt. Also ohne große Summen auszugeben. Ich glaube, ich habe mich sogar verlesen, wenn ich das hier so vorlese. Also ich lese euch nochmal vor, was ich hier mir aufgeschrieben habe. Also Igor Matanovic, dem defensiv starken Philipp Treu und den erfahrenen Anthony Young. Damit haben sie den Kader verstärkt, so muss es heißen. Ich lese euch da Zeug von denen, so, die sind doch gar nicht gegangen, die sind doch gekommen, ohne groß Summen auszugeben. Also der Abgang von Kilian Sildilia, der schmerzt. Doch der Sportclub hat in der Vergangenheit bewiesen, solche Verluste durch sein Kollektiv auffangen zu können. Meine Prognose für Freiburg ist, Freiburg wird erneut ein unangenehmer Gegner für jedes Team der Liga sein. Die Mannschaft ist taktisch diszipliniert und eingespielt. Also ein Platz im gesicherten Mittelfeld ist das Minimum, wirklich das Minimum bei einem guten Saisonverlauf. Ja, ist ein erneuter Kampf um die europäischen Plätze absolut im Bereich des Möglichen. Und Mainz, ja, was sagt ihr zu Mainz? Der erste FSV Mainz 05. Die Mainzer, die haben sich unter Bo Henriksen stabilisiert und mit Platz 6 die Qualifikation für die Conference League erreicht. Der Transfersommer war jedoch von einem herben Verlust geprägt. Der Abgang vom Eigengewächs und Topstürmer Jonathan Burkhardt zur Eintracht Frankfurt für 21 Millionen Euro ist sportlich kaum zu kompensieren. Also mit Benedikt Hollerbach wurde zwar ein physisch starker Angreifer von Union Berlin geholt, doch er muss zuerst beweisen, dass er Burkhardts Torquote erreichen kann. Meine Prognose für Mainz ist eine schwierige Saison. Der Verlust des besten Offensivspielers und die zusätzliche Belastung durch die europäischen Wettbewerbe könnten, also den Wettbewerb natürlich, machen ja nicht bei mir mit, dem Verein in die untere Tabellenhälfte spülen, und der Klassenerhalt sollte das primäre Ziel bei Mainz sein. Für mich ist Mainz auch mitunter ein Abstiegskandidat. Wenn die Zeit reif ist, werden wir das dann sehen. Bremen, einer meiner Lieblingsvereine, ich mag den Verein, warum auch immer. Nach einem soliden 8. Platz in der Vorsaison steht Werder vor einem Umbruch auf der Trainerbank. Ole Werner ist gegangen und mit Horst Steffen von der SV Elversberg kommt ein Trainer, der für die Förderung junger Spieler bekannt ist. Ich mag Horst Steffen, hat ziemlich viel bei Elversberg erreicht. Und dies könnte eine neue Philosophie an der Weser einleiten. Auf dem Transfermarkt hielt sich der Verein eher, ja, nicht gezeigt, also zurückgehalten haben sie sich. Meine Prognose für Bremen ist, dass Bremen eine Wundertüte ist, gelingt es Steffen, seine Ideen schnell umzusetzen und junge Spieler zu entwickeln. Da ist ein weiterer Platz im Mittelfeld möglich. Ein holpriger Start unter dem neuen Coach könnte aber den Verein schnell in unruhige Gewässer bringen. Ja, und Gladbach, habe ich schon gesagt, die Fohlen entgingen in der Vorsaison nur knapp der Relegation und beendeten die Spielzeit auf einem wirklich enttäuschenden 10. Platz, der sich aber lange wie Abstiegskampf angefühlt haben muss für Borussia Mönchengladbach. Trainer Gerardo Seoane, der steht daher bereits zu Saisonbeginn unter erheblichen Druck, und die Verpflichtung von Jens Kastrop aus Nürnberg für 4,5 Millionen Euro soll das Mittelfeld stärken. Für mich, wie gesagt, ist die Trainerfrage bei Gladbach eigentlich schon in der Vorbereitung gestellt worden. Für Gladbach geht es jetzt darum, die Abwärtsspirale zu stoppen. Das wird das Ziel sein. Der Kader hat genug Qualität für einen Mittelfeldplatz. Doch die Verunsicherung der letzten Saison ist auch in der Vorbereitung spürbar gewesen. Ein schlechter Saisonstart könnte schnell zu einer Trainerdiskussion führen und den Verein erneut in den Abstiegskampf ziehen. Ja, kommen wir mal zu Wolfsburg. Platz 11 war für die hohen Ambitionen der Wölfe eine herbe Entscheidung. Mit Paul Simonis war ein junger, international noch recht unbekannter niederländischer Trainer verpflichtet worden, der bei dem Go Ahead Eagles überraschend den Pokal gewann. Und dieser Schritt signalisiert den Wunsch nach frischen Impulsen. Mein Fazit hier ist ähnlich wie bei Bremen. Wolfsburg ist echt schwer einzuschätzen. Der Kader ist teuer und talentiert, hat aber in der Vergangenheit zu oft unter seinen Möglichkeiten gespielt. Simonis Erfolg hängt also davon ab, ob er es schafft, eine funktionierende Einheit zu formen. Und das Potenzial reicht von Europa bis zum grauen Mittelfeld. Ja, Augsburg und Hoffenheim, da kann ich euch nicht viel sagen. Beide Vereine beendeten die Saison im Niemandsland der Tabelle, nämlich Platz 12 und 15. Augsburg geht mit Sandro Wagner einen spannenden neuen Weg auf der Trainerbank. Kann man mögen, kann man nicht mögen, aber der ehemalige Nationalstürmer soll für neuen Schwung sorgen. Und Hoffenheim hat mit Tom Bischoff ein Juwel an die Bayern verloren und muss sich komplett neu sortieren. Meine Prognose daher, für beide Clubs geht es primär darum, sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Ein gesicherter Mittelfeldplatz wäre für beide ein Wahnsinnserfolg. Ja, und jetzt kommen wir zu Berlin, also Union Berlin. Erster FC Union Berlin. Die Köpenicker beenden die Saison auf Platz 13. Doch die Analyse der Kickernoten ist ein alarmierendes Warnsignal. Demnach hätten die Leistungen nur für Platz 16 gereicht, was auf eine erhebliche Überperformance bei den Ergebnissen hindeutet. Union könnte eine negative Regression bevorstehen. Mit den Transfers von Wu Yong-Yong und André Illich wurde versucht, die Offensive zu beleben. Meine Prognose daher, Union Berlin ist ein ernsthafter Kandidat für den Abstieg. Die Mannschaft muss beweisen, dass die Ergebnisse der Vorsaison kein Glück waren. Ja, der Kampf um den Klassenhalt verspricht also in der Saison 2025-2026 eine besondere Intensität. Also die Rückkehr von zwei Schwergewichten und die prekäre Lage einiger etablierter Clubs, die schaffen eine, ja, sagen wir es mal so, explosive Mischung am unteren Ende der Tabelle. Ein entscheidender Faktor wird dabei auch die Stabilität auf der Trainerposition sein. Und ja, wenn man sich das anschaut, ich habe da mal so eine Hot Seat Rangliste gemacht und die habe ich recherchiert und daraus was zusammengestellt. Die bewertet nämlich die Jobsicherheit der 18 Bundesliga-Trainer zu Saisonbeginn und identifiziert potenzielle Krisenherde. Also, ich gehe einfach mal nur ganz kurz die Vereine durch. Bayern München, Vincent Kompany, klar, sicher, ganz, ganz klar sicher. RB Leipzig, neuer Trainer, erstmal stabil. Die Eintracht mit Dino Topmöller, auch ebenfalls stabil. Stuttgart mit Sebastian Hoeneß, sicher. Pokalsieger, hohe spielerische Klasse, genießt Kultstatus, wenn man so will. Der SC Freiburg mit Christian Streich, sicher. Vereinsikone und unantastbar. Dann Bayern 04 Leverkusen, Erik ten Hag ist stabil, großer Name, bekommt Zeit für eben den massiven Umbruch. Dann haben wir Dortmund mit Niko Kovac, der steht unter Druck, ist eine inkonstante Leistung gewesen und hohe Erwartungen sind da. Ja, es gibt eben auch zu viel Belastungen. Werder Bremen, Horst Steffen steht auch unter Druck, neuer Trainer, unbekannt in der Liga, der muss liefern, ganz klar. Der erste FSV Mainz 05, Bo Henriksen, stabil. Der hat den Verein nach Europa geführt. Der genießt also, wenn man so will, Kredit. Dann haben wir den VfL Wolfsburg, Paul Simonis. Der steht unter Druck, weil er ist ein junger, unerfahrener Trainer bei einem ambitionierten Club. Er muss sich also auch beweisen. Der FC Augsburg mit Sandro Wagner steht auch unter Druck, denn medial im Fokus, unkonventionell, muss beweisen, dass sein Stil funktioniert. Und da bin ich mir bei Sandro Wagner eben nicht so sicher, ob er für Augsburg der Richtige ist. Da könnte man jetzt nochmal sagen, Peter Zeidler und Bochum, das war auch nicht unbedingt das Richtige, weil Zeidler eben ein anderes System spielen halt lassen und die Spieler in Bochum waren da nicht da. Aber ja. Die TSG Hoffenheim mit Pellegrino Matarazzo ist ein heißer Stuhl, schwache Vorsaison, Stagnation, er benötigt einen guten Start. Ich glaube, er wird ihn nicht haben, aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Dann Union Berlin, eher unbekannt, unter Druck, Team überperformte letzte Saison, also Gefahr des Absturzes ist da, muss man schauen. Heidenheim, Frank Schmidt ist sicher, Vereinslegende, hat das Maximum aus den Mitteln geholt, kann man nichts sagen. Der FC St. Pauli, Alexander Blessin, heißer Stuhl. Also das ist der Nachfolger eines Erfolgstrainers. Schwieriges zweites Jahr droht für ihn. Dann haben wir Gladbach, das ist Gerardo Seoane. Das ist ein heißer Stuhl, schwache Vorsaison, hohe Erwartungen, schwerer Auftakt. Für mich, wie gesagt, einer der ersten, die gehen wird. Die gehen wird. Also die Trainer muss gehen. Erster FC Köln, Lukas Kwasniak. Unter Druck. Aufstiegstrainer muss aber Bundesliga-Tauglichkeit beweisen. Und dann haben wir noch den HSV, also den Hamburger SV. Steffen Baumgart, ich glaube, der ist stabil. Der hat nämlich den Aufstieg geschafft und genießt großes Vertrauen im Umfeld. Wird sicherlich spannend werden, was da alles kommt. Dann haben wir jetzt die Rückkehrer. Lass uns gleich mal auf die eingehen. Zwei der traditionsreichsten Vereine in Deutschland sind zurück auf der größten Bühne und verändern die Statik der Liga. Köln. Der FC kehrt als Meister der zweiten Bundesliga zurück, allerdings mit einem neuen Mann an der Seitenlinie. Nach dem geplanten Abschied von Retterlegende Friedhelm Funkel hat Lukas Kwasniok das Ruder übernommen und der Aufstieg war souverän, doch die Bundesliga ist ein anderes Kaliber. Der Verein musste zudem mit Max Finkgräbe, also für 4 Millionen Euro ging er nach Leipzig, und Damien Downs für 8 Millionen nach Southampton. Zwei hoffnungsvolle Talente aus finanziellen Gründen abgeben. Der Saisonstart auswärts in Mainz wird ein erster wichtiger Test für die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft sein. Der Hamburger SV, ne? Nach Jahren des Leidens hat der HSV den Wiederaufstieg geschafft. Und für mich stand HSV immer schon hat 7 Jahre gebraucht oder so ähnlich. Naja, egal. Der Verein bringt eine Wucht mit, die im Abstiegskampf ein entscheidender Vorteil sein kann. Mit einem Zuschauerschnitt von 56.324 in der zweiten Bundesliga hat der HSV eine größere Kulisse als die meisten Erstligisten. Und diese finanzielle und atmosphärische Kraft, Die hebt den Verein natürlich auch von typischen Aufsteigern ab. Der Spielplan meint es jedoch brisant. Bereits am zweiten Spieltag kommt es zum Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Ein hochemotionales Spiel, das die Weichen für die frühe Saisonphase stellen könnte. Ich bin auch selber gespannt. Ich mag den HSV, ich mag aber auch St. Pauli. Ich mag beide Vereine. Aber ich glaube eher, dass der HSV ein bisschen mehr, ich sag mal, er wird die bessere Saison spielen, das glaube ich. Wie gesagt, wir werden es sehen. Die Rückkehr dieser beiden Vereine hebt jedenfalls das finanzielle und strukturelle Fundament der Liga an. Anders als in früheren Jahren, in denen oft kleine Vereine mit begrenzten Mitteln aufgestiegen sind, sehen sich etablierte, aber kleinere Clubs wie Heidenheim, Augsburg, Bochum nun mit Aufsteigern konfrontiert, die über eine deutlich größere Infrastruktur und natürlich auch wirtschaftliche Macht verfügen. Und dies verschärft den Konkurrenzkampf am unteren Ende der Tabelle erheblich. Einfach nur ein etablierter Bundesligist zu sein, ist keine Garantie mehr für den Klassenerhalt. Und neben den Aufsteigern, da gibt es natürlich noch eine Reihe von Vereinen, die ja für die die Saison 2025 und 2026 ein harter Kampf ums Überleben zu werden droht. Der erste FC Heidenheim, der FCH, der hatte in der Vorsaison das Wunder vollbracht und sich über die Relegation gegen den SV Elversberg in der Liga gehalten. Also die Analyse der Kickernoten deutet darauf hin, dass die Mannschaft von Frank Schmidt sogar besser performte, als es der 16. Tabellenplatz aussagt, was für die Moral und die Kampfgeistgeschichte des Teams spricht. Allerdings ist der Aderlass im Sommer erheblich. Die kreativen Leihspieler Paul Wanner und Franz Kretzig sind zum FC Bayern zurückgekehrt und hinterlassen natürlich eine große Lücke. Heidenheim operiert weiterhin mit einem der kleinsten Budgets der Liga und der erneute Klassenerhalt wäre ebenso eine große Sensation wie im Vorjahr. Der FC St. Pauli, die Kiezkicker, die haben den Klassenerhalt in ihrer ersten Saison nach dem Aufstieg mit Platz 14 geschafft. Nun droht aber das gefürchtete zweite Saisonsyndrom. Der erfolgreiche oder Erfolgstrainer Fabian Hürzeler hat den Verein in Richtung Premier League verlassen und sein Nachfolger Alexander Blessin steht vor einer schweren Aufgabe. Und zudem hat man mit Philipp Treu, der zum zum SC Freiburg natürlich wechselte, einen ja, wichtigen Defensivstabilisator verloren. Die Euphorie des Aufstiegs ist verflogen und die Realität der Bundesliga ist wieder da und wird für St. Pauli eine sehr harte Prüfung. Union Berlin und Borussia Mönchengladbach, da kann man sagen, was man will. Wie bereits analysiert, sind beide Vereine aus unterschiedlichen Gründen gefährdet. Union droht nach einer überperformten Saison ein statistischer Absturz. Und Gladbach, die negative Tendenz der letzten Jahre, müssen gestoppt werden, um nicht endgültig in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Und für beide wird der Saisonstart entscheidend sein, um nicht sofort unter Druck zu geraten. Ja, jetzt können wir mal noch daraus analysieren oder mal schauen, was ist denn nach eingehender Analyse der Kaderstärken, der Transferaktivitäten, Trainerwechsel und der einzigartigen Auswirkung der Clubweltmeisterschaft? Ja, was ergibt sich dann in der Prognose, die sowohl Kontinuität an der Spitze als auch erhebliche Verschiebungen im Verfolgerfeld und im Abstiegskampf voraussieht? Ich glaube, dass der FC Bayern Erster wird. Trotz der Belastung durch die Club-WM, des Verlusts von Müller und Sané sind die individuellen Qualitäten und die Tiefe des Kaders unübertroffen. Die finanzielle Überlegenheit erlaubt es, auch im Winter nachzujustieren und am Ende wird sich die Klasse durchsetzen und es wird knapper als in den Jahren zuvor. Und nein, ich bin kein Bayern-Fan. Wenn ihr es genau wissen wollt, ich unterstütze eher den TSV 1860 als den FC Bayern München. An zweiter Stelle sehe ich Leipzig, das ist der große Profiteur des Sommers, mit einer aggressiven Transferstrategie, einer talentierten Mannschaft, also einem großen talentierten Kader und dem Vorteil einer ungestörten Vorbereitung ist Leipzig der Hauptherausforderer und sie werden den Bayern einen langen und intensiven Kampf liefern, meiner Meinung nach. Borussia Dortmund, der BVB, der wird erneut um die Champions-League-Plätze mitspielen, aber die chronische Inkonstanz, nennen wir es mal so, und die zusätzliche Belastung durch die Club-WM verhindern einen echten Angriff auf die Spitze. Platz 3 ist eine realistische, wenn auch für die Ansprüche vielleicht zu geringe Ausbeute. Und das, was ihr hier hört, das ist nur meine Meinung. Es kann natürlich auch alles anders ausgehen. Vielleicht wird es auch ganz anders sein und Heidenheim wird Meister. Man weiß es nicht. Ich glaube es zwar nicht, aber naja. Frankfurt. Die Hessen, die haben die Qualität und die Kontinuität, um ihre starke Vorsaison zu bestätigen. Die Offensive um Ekitike und Neuzugang Burkhardt ist exzellent. Sie werden sich erneut für die Königsklasse qualifizieren, da bin ich mir sicher. Dann VfB Stuttgart an 5. Die spielerische Klasse war schon letzte Saison top. Und wenn die Effizienz im Abschluss steigt, dann wird der VfB die Belohnung für sein, attraktives Spiel einfahren und sich souverän für die Europa League qualifizieren. Was anderes sehe ich da nicht. Bayern 04, logisch, die Übergangssaison wird ihre Spuren hinterlassen, das ist klar. Der Verlust von Wirtz und Frimpong wiegt so schwer, um erneut ganz oben anzugreifen. Trainer Ten Hag wird das Team stabilisieren und am Ende einen europäischen Platz, wahrscheinlich jetzt die Conference League, sein, sich sichern, was unter den Umständen für Bayer 04 Leverkusen ein Erfolg wäre. Freiburg, wie immer solide, diszipliniert und schwer zu schlagen. Freiburg wird erneut im oberen Mittelfeld landen, für mich auf Platz 7 und bis zum Schluss um einen europäischen Platz kämpfen. Wolfsburg sehe ich auf 8. Der neue Trainer, der Paul Simonis, wird für frischen Wind sorgen und das talentierte, aber launische Team auf einen einstelligen Tabellenplatz führen. Für mehr reicht meiner Meinung nach die Konstanz noch nicht. Bremen wird abschließen, wie eigentlich meistens. Um Platz 9 sehe ich sie. Unter Horst Steffen wird Bremen eine solide Saison im gesicherten Mittelfeld spielen. Der Fokus auf junge Spieler wird sich auszahlen, aber große Sprünge nach oben sind eher nicht zu erwarten. Hamburg sehe ich auf 10. Der Aufsteiger wird die Liga mit seiner Wucht und die Fanpower bereichern. Der HSV hat genug Qualität und finanzielle Mittel, um sich souverän im Mittelfeld zu etablieren und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Die Hoffenheimer sehe ich auf 11. Nach dem Verlust von Talent Bischoff und einer durchwachsenen Vorsaison wird sich Hoffenheim stabilisieren, aber über das graue Mittelfeld nicht hinauskommen. Augsburg, Sandro Wagner wird dem FCA neues Leben einhauchen und für einige unterhaltsame Spiele sorgen. Am Ende steht aber ein sicherer Klassenerhalt im unteren Mittelfeld, für mich eben auf Platz 12. Köln direkt dahinter, der zweite Aufsteiger wird es schwerer haben als der HSV. Der Kader ist dünner besetzt, aber die Euphorie und das heimstarke Stadion werden für den Klassenerhalt reichen, definitiv. Gladbach, Platz 14. Die Fohlen werden eine weitere schwierige Saison erleben. Sie werden sich knapp retten, aber die strukturellen Probleme bleiben bestehen und der Druck auf Trainer Seoane wird immens sein, also wirklich immens. Auf 15 sehe ich Union Berlin. Die statistische Regression wird eintreten. Union wird tief im Abstiegskampf stecken und muss sich bis zum letzten Spieltag anstrengen. Sie müssen zittern, um die Klasse zu halten, meine Meinung. Dann St. Pauli wird für mich Relegation spielen, also nicht für mich, aber sie werden meiner Meinung nach Relegation spielen. Das zweite Jahr wird wie befürchtet extrem schwer. Der Verlust des Trainers und wichtiger Spieler kann nicht kompensiert werden, meiner Meinung nach. Am Ende müssen die Kiezkicker in die Relegation. Absteigen tun für mich Heidenheim. Das ist auf alle Fälle der 17. Platz, also Frank Schmidt. Wird und sein Team werden erneut über sich hinauswachsen, aber den Qualitätsverlust, der im Kader ist, ist so groß und am Ende wird es wird der bewundernswerte Kampf nicht für den Klassenerhalt reichen. Und auf den 18. habe ich jetzt einen Platzhalter gemacht, falls nämlich, man weiß ja noch nicht, wer aus der Relegation der Vorsaison aufsteigt. Die Heidenheimer sind drin geblieben, wird dieser Platz nicht benötigt, die Tabelle entsprechend angepasst. Die Analyse geht dann von den 18 bekannten Teams aus. Ihr müsst es nicht verstehen, ich habe es mir so aufgeschrieben, das ist aber auch okay. Und der von der DFL veröffentlichte Spielplan für die ersten Runden der Saison 25-26 verspricht einen explosiven Auftakt mit mehreren richtungsweisenden Duellen, die, wie gesagt, die Thesen dieser Prognose unmittelbar auf die Probe stellen wird. Es wird, ich sag's euch, ziemlich, ziemlich geil werden. Und ich bin jetzt hier gerade noch was am Gucken. Ja, passt schon, das ist alles gut. Das Eröffnungswochenende ist gespickt mit Partien, die sofort Aufschluss über die Form der Top-Teams und die Verfassung der Aufsteiger geben. Mega-Match am ersten Spieltag Bayern gegen Leipzig. Das offizielle Eröffnungsspiel ist gleich der ultimative Härtetest. Ein durch die Club-WM potenziell müder und noch nicht voll eingespielter FC Bayern trifft auf seinen wohl ambitioniertesten Herausforderer, nämlich Leipzig, hat die Chance, mit einem Auswärtssieg zum Saisonstart ein gewaltiges Ausrufezeichen zu setzen und die Münchner sofort unter Druck zu setzen. Ein Sieg der Bayern würde hingegen die Vormachtstellung eindrucksvoll untermauern. Pauli, also St. Pauli, spielt gegen Borussia Dortmund. Das findet dann am Samstag um 18.30 Uhr statt. Also vom 22. bis 24.8. sind übrigens die Spiele. Bayern spielen am Freitagabend um 8:30 und die St. Pauli gegen Dortmund am Samstag um 18.30 Uhr. Ist ein ähnliches Szenario für den zweiten oder Club-WM-Teilnehmer. Der BVB muss auswärts am lautesten oder am lauten und traditionsreich feindseligen Millerntor antreten. Für eine Dortmunder Mannschaft, die ebenfalls eine kurze Vorbereitung hatte, ist dies eine denkbar undankbare Aufgabe. Also ein Punktverlust zum Auftakt wäre keine Überraschung und würde die Diskussion um die fehlende Konstanz neu befeuern. Jetzt muss ich nochmal einen Schluck trinken hier. Und bitte schreibt mir kurz, wenn ihr sagt, hey, du machst das viel zu schnell, könntest du ein bisschen langsamer lesen, ein bisschen langsamer erzählen, machen, tun. Dann sagt mir das, dann werde ich das natürlich tun. Wir kommen zu Mainz und dann Köln. Also Mainz spielt gegen Köln, das ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Ein erster entscheidender Gradmesser für den Aufsteiger aus Köln. Gegen einen etablierten Bundesligisten wie Mainz muss der FC sofort beweisen, dass er in der höchsten Spielklasse konkurrenzfähig ist. Und ich glaube auch, dass dieser erste Spieltag uns zeigen wird, ob Köln im Mittelfeld bleibt oder eher auf den Abstiegsplätzen landet. Der zweite Spieltag wird von der brisantesten Duelle der gesamten Saison dominiert. Das ist nämlich HSV gegen Pauli. Das ist, das Stadtderby ist zurück in der Bundesliga endlich und wird die Fußballnation in seine Bahn ziehen. Dieses hochemotionale Spiel ist mehr als nur ein Kampf um 3 Punkte. Es geht um die Vormachtstellung in der Stadt und kann die Dynamik für beide Vereine für Wochen, wenn nicht Monate prägen. Ein Sieg für den HSV würde die Aufstiegseuphorie weiter beflügeln, während ein Erfolg für den FC St. Pauli schweren Auftakt gegen Dortmund überlebenswichtig macht. Also wie gesagt, nach einem schweren Auftakt gegen Dortmund, dann kommt Hamburg, sollten sie gewinnen, das wäre schon geil. Ausblick auf die Spieltage 3 bis 5, auch die darauffolgenden Wochen haben entscheidende Begegnungen bereit, die dann das Tabellenbild dann schon früh formen werden. Am dritten Spieltag kommt es zu dem Duell Bayern 04 Leverkusen gegen Frankfurt, das Aufeinandertreffen zweier Champions League Aspiranten mit völlig unterschiedlichen Philosophien und auch Sommernarrativen. Hier wird sich zeigen, wie schnell der Umbruch unter Erik ten Hag bei Leverkusen greift. Ebenfalls am dritten Spieltag kehrt dann mit der Partie Bayern gegen Hamburg ein echter Klassiker der Bundesliga-Geschichte zurück. Und am fünften Spieltag sieht sich das Duell Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt, bei dem die unter Druck stehenden Gladbacher gegen ein Top-Team dringend punkten müssen, um einen kompletten Fehlstart zu vermeiden. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Spielplan keine Schonfrist gewährt, die Teams von den Umbrüchen des Sommers betroffen sind, sei es durch die Club-WM, Trainerwechsel oder große Transfers, werden sofort auf die Probe gestellt. Die ersten 5 Spieltage, die werden bereits eine klare Tendenz aufzeigen, welche Mannschaften gut aus den Startlöchern gekommen sind und wer sich von Beginn an im Krisenmodus befindet. Und wenn ihr wissen wollt, wo ich die Quellen oder was meine Quellen sind, eigentlich alles, was mit Fußball zu tun hat, sei es jetzt Bundesliga.com, sei es jetzt Kickschuh, sei es jetzt Kicktipp, dann RAN, also ist Transfermarkt.com, eigentlich überall, wo du was von Fußball lesen kannst. Flashscore.de, Spiegel, das sind so die Quellen, die ich herangezogen habe, genauso wie Sky, DFL, The Zone und wie sie alle heißen. Das waren die Quellen für meinen ersten Podcast, Pressing, Geflüster, Folge 1. Hier war die Prognose der Bundesliga und wir schauen mal, wenn der erste Spieltag stattgefunden hat, wie das Ganze dann endet, wie es aussieht und was ich dann zu erzählen habe. Es ist der Podcast knapp eine Stunde gegangen. Ich hoffe, er gefällt euch von der Länge her. Wie gesagt, wenn ich zu viel rede, wenn ich zu schnell rede oder euch irgendwas nicht gefällt, lasst es mich wissen. Und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Und daher sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Für euch am Mikro war der Frank.